Yo, 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 herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Schlüter.
das ist die 32. Folge.
Genau.
Ist mega stark. Wir haben hier, um es halt mal direkt transparent zu machen, gerade eine handgestoppte Stunde, glaube ich, an der Technik geschraubt, weil wir wieder ein neues Level erreicht haben. Wir haben ein neues Level freigespielt in unserem Podcast Adventure hier. Und zwar erlebt ihr uns heute zum ersten Mal zu einem gleichen Raum, auch wieder am gleichen Rechner im Prinzip. Aber wir nehmen zum ersten Mal mit jeweils einem eigenen, für uns vorgesehenen Mikrofon auf.
Ja, sozusagen zwei Mikrofone für zwei Leute, je ein Mikrofon für je eine Person.
Ganz stark erklärt. Besser kann man es nicht erklären. Und das ist jetzt vielleicht am Anfang auch so ein bisschen ungewohnt. Also es ist so eine etwas andere Haltung jetzt, aber
Mir macht sich's aus.
dir macht es nichts aus, mir macht es auch nichts aus. Ich bin einfach happy, wieder mit meinem Dad hier rumzusitzen. Und wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt eine lange Pause gehabt? Normal lange, glaube ich, sechs
Nö,
Wochen.
normal,
Genau.
normal.
Und wir haben uns natürlich in der Zwischenzeit, wie wir das immer tun, in wenig kontroversen Diskussionen auf ein Thema einigen können. Und das Thema, also aus verschiedenen Anlässen macht das Sinn, glaube ich. Und es ist so ein bisschen, fühlt es sich jetzt so an wie so der Endgegner für unseren Podcast, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar in dem Sinne, dass wir als Thema heute Familie gewählt haben. Und das natürlich,
Der erwartet schwere Gegner
das ist
sozusagen.
sozusagen der erwartet schwere Gegner, weil wir natürlich in einem Podcast uns befinden, der mit dem Untertitel Ein Vater-Sohn-Podcast ja sozusagen immer schon auf Familie rekurriert und auf Familie abhebt. Und implizit ist das, also auch zum Beispiel über das Generationenthema, was wir ja hier doch verfolgt haben, finde ich auch relativ gut und stringent als rote Linie benutzt haben, ist das natürlich, ist Familie im Prinzip immer schon irgendwie auch ein Teil
Ja.
des Podcasts gewesen, aber wir haben es eben noch nicht als Thema sozusagen isoliert oder explizit, ne?
Ja.
Und da wären wir dann heute mit dran.
So
Und
ist es.
ich glaube, du kannst vielleicht jetzt mal sagen, was dich an diesem Thema interessiert und wie wir darauf
Ja.
gekommen sind oder so.
Also, es gibt ja immer konkrete Anlässe, warum man auf ein bestimmtes Thema kommt. Das will ich jetzt aber nicht zu genau sagen. Nur bei bestimmten Gelegenheiten ist mir etwas wieder ins Gedächtnis gekommen, was du mal gesagt oder geschrieben hast. Ich glaube, du hast es mal geschrieben im Zusammenhang mit unseren Austauschen, nämlich, dass Familie ja auch nicht immer so leicht ist. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit entsprechende Erfahrungen gemacht, zwar nicht mit dir, aber die Familie ist ja auch weiter als nur wir zwei und meine Frau, deine Mutter und dein Bruder, nicht? Sondern da gibt es ja auch noch andere, die dazugehören und da erlebt man gelegentlich merkwürdige Dinge. Und deshalb dachte ich, man sollte darüber mal reden. Und ja, seit wir das beschlossen haben, bin ich sehr mit diesem Thema beschäftigt und
Ja,
ich
das ist
habe mich.
spannend. Und genau, und man kann sich ja vorstellen, so wahrscheinlich in der Lebensphilosophie, also in dem Teil der Philosophie, der sich so wirklich auch versucht, also dem Leben
Ja,
zu widmen,
Existenzphilosophie,
Existenzphilosophie,
da würde
spielt das
man
sicherlich eine Rolle. In der Ethik wahrscheinlich auch.
untergeordnet. Also ich
Untergeordnet.
glaube, das ist auch eine interessante Feststellung. Das Thema Familie ist bei den Philosophen nicht eigentlich ein wichtiger, traditioneller Bestandteil der Reflexion,
Ah, interessant.
ne? Sondern das
Weil in der
taucht.
Religion zum Beispiel hat's ja einen
Ja,
Stellenwert.
ich werde aber gleich, und das, da wirst du dann sozusagen wieder aufgerufen, dich lustig zu machen.
Wird auch passieren.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Einen Bezug herstellen, der auf einer etwas abstrakteren Ebene stattfindet, von der man aber sehr viel lernen kann über das, also was ich nennen würde, sozusagen die Problematik der Familie. Also das ist sozusagen mein Interesse. Ich will sozusagen heute mit dir sprechen über die problematischen Seiten von Familie.
Genau, und ich kann dann auch direkt dazu sagen, das ist für mich natürlich insofern vertrautes Terrain, als es ja als so Teil der Queer Theory, mit der ich mich ja auch befasse, im Zuge meiner Arbeit und so der kulturwissenschaftlichen Forschung im Allgemeinen, ist natürlich Familie und so biologische Familie auch immer also eine heiße Kategorie. Ja, weil natürlich sozusagen es ja da alternative Lebensgemeinschaften geben soll,
ja, ja,
und so weiter. Und das ja auch Sinn macht. Und natürlich, klar, also sozusagen in der Reihe, auf der Repräsentationsebene ist es natürlich für einen Kulturwissenschaftler und für jede oder KulturwissenschaftlerInnen im Allgemeinen wahrscheinlich immer spannend, weil Darstellungen von Familie und Familienleben ja auch Kulturen definieren und auch,
ja, das glaub ich auch
im Zusammenhang, ja, mit Familien stehen. Und also man kann ja schon mal feststellen, dass sozusagen auch in diesem quintessentiellen Happy Ending des Hollywood-Films,
ja,
ja immer Familien aus sich gestellt wird. Und jetzt könnten wir sagen, als Startpunkt dieses Podcasts ja auch direkt erwähnen, das ist auch ein Grund, warum es damit endet und alles happy endet, aber ja, es ist ja gleichzeitig erst ein Anfang von, ja, etwas, was dann nicht immer happy endet.
Das ist richtig, genau, ja. Ich habe mich bei meinen Studierenden schon mal schwer unbeliebt gemacht, indem ich gesagt habe, so eine Hochzeit, ja, mhm, so eine Hochzeit wird ja beschrieben als der schönste Tag des im Leben. Und da habe ich gemeint, das wollte man doch nicht hoffen, dass das schon der schönste Tag ist, denn dann würde es ja von da an bergab gehen. Aber so ähnlich ist das mit dem Hollywood-Ending. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen mit Bildung protzen darf, die sogenannten Bildungsromane enden damit, dass der Held heiratet.
Genau.
Also es ist eine alte Tradition. Wir aber wollen sozusagen nicht darüber reden, wie es dazu kommt, dass sich Familien bilden, sondern was sich dann raus ergibt.
Mhm.
Und für mich ist Familie, um das mal gleich deutlich zu machen, nicht notwendig das, was man unter der traditionellen Familie versteht, als Vater, Mutter, Kind, sondern ich würde das so beschreiben, Familie ist der Personenkreis, bei dem und mit dem man zusammen aufwächst.
Ja.
Das können und sind auch sehr häufig genetisch verwandte Personen, müssen das aber nicht sein.
Ja.
Also könnte auch jemand seine Familie irgendwo anders finden,
ja,
nämlich zum Beispiel in einem Kinderheim oder so. Das Wichtige ist, dass diese Personen diejenigen sind, mit denen oder bei denen man zusammen aufwächst. Und meine erste, nicht besonders überraschende These dazu wäre, diese Personen prägen uns,
genau,
in besonderer Weise.
Ja, weil man zusammen das Leben lernt und das Lieben lernt und das in der Welt sein lernt.
Ja, ich würde sagen, man entnimmt diesen ursprünglichen sozialen Konstellationen so etwas wie eine grundsätzliche Lebensorientierung, also erste Wertorientierungen, erste Selbstkontrollen, erste Versuche, differenzierte Beziehungen zu entwickeln. Also man lernt Leben und Lieben, wie du richtig gesagt hast, und das prägt einen, verfolgt einen, wenn man das negativ formuliert, für eine wahrscheinlich für ein ganzes individuelles Leben. Und das kann eine positive Prägung sein, indem man jemanden findet, der eine Art positives Rollenmodell darstellt, oder auch oft ein negatives Rollenmodell, von dem man sich dann abhebt. Aber in beiden Fällen bleibt der prägende Charakter ja erhalten.
Und, genau, und oft, oder in vielen Fällen, glaube ich, ein bisschen was von beidem. Ne? Also,
ja, das kann sein.
Es gibt ja die Extreme, glaube ich. So. Aber also erstmal, glaube ich, ist schon mal super, erstes Zwischenfazit, dass wir, wenn wir jetzt über Familie reden, wir sozusagen die biologische oder genetische Verbindung zwischen den beteiligten Personen erstmal sozusagen als einen Zufall betrachten.
Ja.
Und dass wir, also jetzt, wenn wir von Familie reden, eigentlich genau das meinen, was du gesagt hast. Also eigentlich sozusagen die erste soziale und sozusagen, wenn man auch so will, Erziehungseinheit oder so,
ja,
in der man sich das erste soziale Gefüge, Erziehungsgefüge, in dem man sich befindet. Und genau, und das ist natürlich, man sagen kann, also bei der Familie, die auch noch genetisch miteinander sozusagen verwoben ist, biologisch, gibt es dann vielleicht zusätzlich dieses eben diese interessante Frage von Nature und Nurture, ne,
ja,
die jetzt aber, glaube ich,
das wäre für mich jetzt nicht der entscheidende
für mich
Punkt.
Auch nicht zentral ist, aber glaube ich, als jetzt, also als ein biologischer Vater von zwei Kindern, fragt man sich natürlich schon manchmal, ist das jetzt von mir, kommt
oder
das aus meinen Genen, kommt das aus den Genen meiner Familie, wenn ja, aus welchem Teil und so. Das ist sozusagen einfach nur, also ne etwas, das macht es für mich irgendwie manchmal so ein bisschen kurios oder werde ich manchmal neugierig oder komme ins Grübeln. Aber genau, also wichtiger ist, glaube ich, zu sagen, das ist eher ein Zufall und die Menschen, die uns prägen, so ab so früh, die behandeln wir jetzt als
ja,
Familie.
Genau.
Und die haben eben, genauso wie du sagst, das strahlt sozusagen über diese Zeit hinaus. Ich bin gleichzeitig, um das auch zu sagen, ich bin so, also ich bin mit Queerungen, wie man das nennen würde, oder sozusagen Verquerungen von Familie als Konzept begrüße ich immer sehr. Und ich finde dieses fatale Festhalten an dieser biologischen Kernfamilie und diesen ganzen heteronormativen, patriarchalen, was ja unsere Bundespolitik zum Beispiel auch macht, ne, qua Gesetzgebung und Steuererleichterung und, ne, und dem berühmten, unter dem berühmten Schlagwort der quote-unquote, in Anführungsstrichen Homo-Ehe und so, also dass diese ganzen, dass man da so Privilegien fortschreibt, ne, dem stehe ich komplett skeptisch gegenüber. Gleichzeitig finde ich auch, gibt es in der amerikanischen Kultur, gerade so in der Gegenwartskultur, gibt es auch so einen inflationären Begriff von Bro und Bruder und Brudi, das hat es auch so ein bisschen schon ins Deutsche geschafft. Und da denke ich auch immer so, ja, wenn jetzt aber jeder dein Brudi ist,
dann ist es sinnlos.
Dann ist es auch so ein bisschen sinnentleert. Ne?
Ja, ja.
Das ist ja so, also jeder Bekannte, mit dem man mal drei Kippen geraucht hat und mal eine Nacht um die Häuser gezogen hat, ist dann gezogen, ist dann direkt dein Bro. Das finde ich dann auch immer, das ist auch so ein interessantes Konzept. Da hätte ich gleich, also gerade so für die amerikanische Kultur finde ich das spannend.
Ja, kann ich aber gar nichts Sinnvolles zu sagen.
Brauchst du auch nicht.
Mir ist wichtig, Familie hat das Besondere, also in dem gerade wo definierten Sinne, hat Familie das Besondere an sich, dass sie die erste Instanz ist, die prägt. Die erste Instanz, und dann denke ich so, the first cut is the deepest.
Mhm.
Nicht? Also die ersten Prägungen sind die nachhaltigsten. Und da lernt man zum Beispiel eine Art enge persönliche Bindung einzugehen. Und diese enge persönliche Bindung kann einen sehr befördern. Sie kann aber auch später hinzukommende Bindungen behindern, einschränken, umlenken.
Mhm.
Und das meine ich eben mit Prägung. Nicht? Also es ist so, als ob man geformt wird.
Mhm.
Und dann passt nicht mehr alles zu dieser Form,
mhm,
was vor der Prägung vielleicht noch dazu gepasst,
ja,
hätte.
So ist das.
Nicht? Und deshalb meine ich, ist Familie wichtig? Und da ist es mir vollkommen egal. Wirklich. Ist auch für diese theoretischen Zugang von mir völlig gleichgültig. In was für einer sozusagen traditionellen oder neueren oder gemischten Konstellation da die prägenden Gestalten auftauchen. Das können zwei Männer, zwei Frauen, das können Vater und Mutter sein, das können auch, wenn zum Beispiel sehr früh ein Elternteil verstirbt, ein älteres Geschwister sein, das da eine Rolle spielt. Familie bedeutet für mich, diese ursprüngliche Einheit von Menschen, mit denen und bei denen man aufwächst und die deshalb prägen, entweder positiv oder negativ oder, wie du richtig erwähnt hast, wahrscheinlich in einer Kombination. Und ich glaube, dass man nicht unterschätzen sollte, damit komme ich zu meinem zweiten Gesichtspunkt, dass die positiven und negativen Einstellungen, die wir generell gegenüber anderen Menschen entwickeln, auch in der Familie vorhanden sind und da besonders dramatisch sind, weil die große Nähe zwischen den Menschen da ist. Also nur ein Beispiel, ich glaube ja, dass Neid und Eifersucht sehr wichtige prägende Faktoren für zwischenmenschliche Beziehungen sind. Und ich glaube, dass das auch in Familien eine große Rolle spielt. Und zwar auch schon ganz zu Beginn der Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, okay, das leuchtet mir ein. Also genau, also ich finde auch, also jetzt so ein bisschen mal so blumig gesagt, finde ich auch, dass, glaube ich, Familie, also Familie normalerweise, so wie wir das jetzt definieren, fängt das ja dann sozusagen im Kindesalter ja an, ne? Das ist, man hat eine Familie, irgendeine hat man sozusagen.
Gut, das ist die Ursprungsfamilie.
Genau. Und da finden ja auch diese Prägungen statt und da würde ich auch sagen, das ist dann so ein Ort des ersten Träumens und leider ist es ja auch oft ein Ort der ersten Traumata sozusagen ja. Und das geht, glaube ich, einher und miteinander und ich glaube, das gibt es also in verschiedenen Ausmaßen eigentlich in allen Familien, ne? Also
ja.
Das ist, wäre auch, glaube ich, so mein Eindruck, dass wir wohl oder übel, und das hat mir auch mal meine Therapeutin gesagt, dass im Prinzip jede Beziehung, die man mit einem Partner führt, ist in dem Sinne eine interkulturelle Erfahrung, weil eben beide aus
verschiedenen Familien
kommen, die jeweils ihre eigenen Familienkulturen haben. Und das ist, das war für mich als Kulturwissenschaftler sehr erleuchtend.
Ja, finde ich auch eine gute Formulierung.
Fand ich eine gute Formulierung und es leuchtet mir auch ein. Ich glaube, den allermeisten ZuhörerInnen wird es auch einleuchten, wenn sie mal ernsthafte Beziehungen kultiviert haben, jetzt jenseits der eigenen Familie, dass man dann immer merkt, ah, okay, so macht ihr das, ah, so.
Ja.
Und dass man ja auch oft, wenn man Leute jetzt richtig gut kennt, dann auch so versteht und dann auch noch deren jeweilige Herkunftsfamilie kennt, dann auch so ein bisschen versteht, wo gewisse Eigenschaften, Prägungen, Neigungen, Gefühle, Reaktionen und so weiter herkommen.
Ja, so ist
und
es.
Ich glaube, dieses, was du jetzt gerade sagst, dieses Neid und Eifersucht, das ist jetzt interessant, also weil ich, also gut, wir sind natürlich voll jetzt in so einem therapeutischen Bereich, ne? Also eigentlich sind wir jetzt ja so auch im Feld der Psychologie und so, und da ist ja viel, also was ich eben auch weiß, ist natürlich, dass jetzt während ja so bei, gerade so bei Freud natürlich ganz im Fokus immer das, die Beziehungen zu den Eltern stehen,
ja.
Also speziell halt zu Vater und Mutter von einem Kind, ne? Und dann natürlich zwischen den Geschlechtern, ne? Also diese ganze Pseudo-Pädagogik.
Ja, auch so, das ist das für mich nicht so interessant.
Für mich auch nicht relevant, genau. Oder ist ja auch die Bank sozusagen, glaube ich, weitestgehend. Also sowieso die ganze freudianische, also wer macht noch diese Art von Therapie. Aber was natürlich klar ist, ist, dass, oder was man eben, glaube ich, jetzt auch festgestellt hat, wie prägend so geschwisterliche Beziehungen.
Das ist
also
genau auch mein Fokus jetzt.
Diese intergenerationellen Beziehungen, sondern dass auch die Beziehungen zu den jeweiligen, sozusagen,
zwischen Geschwistern, mit Aufwachsenen, müsste man sagen. Das müssen ja nicht unbedingt Geschwister genau. im biologischen Sinne sein, sondern das sind die, die zu dieser Gruppe gehören, aber der gleichen Generation zuzuordnen sind. Ja? Genau. Und da meine ich eben, und jetzt kommt der Moment, wo du dich wieder bei mich lustig machen kannst, da lerne ich wieder von, natürlich, Immanuel Kant, nicht?
Ja, eigentlich muss man hier so einen Jingle einspielen.
Ja. Ja, ich meine, wie oft sagst du Roberto Baggio in den seltsamen, in den unpassenden...
Und
Scholz,
genau. Da sieht man schon viel über unsere jeweiligen
Genau, warte auf, jetzt aber ganz ernsthaft. Ich glaube, man muss sagen, wie alle zwischenmenschlichen Beziehungen ist auch die interfamiliäre Beziehungsstruktur ambivalent.
Intrafamiliäre.
Intra, ja. Habe ich inter gesagt, ich meinte intrafamiliäre Beziehung ambivalent. Und da gibt es von dem eben zitierten Immanuel Kant eine schöne, ein bisschen bissige Formulierung, nämlich, dass Menschen einander nicht leiden, aber auch nicht voneinander lassen können. Mhm. Und das kann man auch so interpretieren, und so hat er das auch gemeint, man betrachtet den anderen sehr oft als Freund und Helfer, aber auch und zugleich als Konkurrenten und möglichen Gegner. Und das ist besonders sichtbar, glaube ich, bei geschwisterlichen Beziehungen. Mhm. Man konkurriert um die Zuneigung der Eltern und konkurriert miteinander, wer der Schnellste und der Beste ist und der, nicht? Also man ja. Und andererseits ist das Geschwisterkind oft die wichtigste Stütze, wenn es darum geht, sich in Gemeinschaften durchzusetzen. Der ältere Bruder hilft dem jüngeren Bruder und so weiter. Also, da meine ich, haben wir genau diese zwei Doppelgesichtigkeit. Freund und Helfer einerseits, Konkurrent und Gegner andererseits. Und das macht die Sache sehr kompliziert. Mhm. Na, und dann, meine ich, muss man eben auch sagen, man sieht immer wieder, dass nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Menschen einander in dieser Doppelgesichtigkeit begegnen, nämlich jemanden als Freund und Unterstützer zu betrachten, aber auch darauf zu achten, dass man nicht zu sehr in den Schatten dieses anderen Menschen gerät. Und das, meine ich, ist, wenn man gelernt hat, über einen bestimmten Menschen gelernt hat, welche Personen auf welche Weise in diesen Rollen wichtig sind für diese Person, dann hat man viel von dieser Person verstanden.
Ach so, also du meinst jetzt so, zeig mir dein Verhältnis zu deinen Brüdern und Schwestern oder deinen Mitaufwachsenden, und ich sag dir, wer du bist.
Ja, wenn man das so sagen möchte, okay. Ja. Ja, wobei das natürlich nicht das komplette Bild ist, aber ich sagte ja, dann hat man viel gelernt. Also viel mehr, als wenn man gelernt hat, dass man ein Männchen oder weiblichen oder gemischten oder Geschlechts ist oder freudianisch oder irgend sowas. Mhm. Ich meine das. Ich habe auch mal gelernt, dass es psychologische Theorien gibt, die insbesondere die Geschwisterkonstellation wichtig finden. Das heißt also, für die Entwicklung eines Menschen ist es wichtig, ob man der Älteste oder der Jüngste oder der Mitte oder der Fünfte oder der Siebte Abkömmling einer Familie ist. Auf solche Finessen will ich mich gar nicht einlassen. Ich will nur sagen, ich glaube, man soll diese Kombination von Kooperation und Konkurrenz als Grundmuster auch intrafamiliärer Beziehungen ernst nehmen.
Genau, und ich glaube, das Problem wäre dann sozusagen wahrscheinlich das Umsetzungsproblem. Also ich bin da, das ist jetzt, finde ich, wenig kontrovers. Ich finde, dass da bin ich jetzt nicht irgendwie anderer Meinung. Ich glaube, was halt sozusagen kulturwissenschaftlich interessant ist, ist natürlich, dass dann die Strahlkraft und die Bedeutungskraft von Familie jetzt auch so gerade so im herkömmlichen Sinne, aber sozusagen in der Nähe, ne, wie sie in unseren Kulturen so kolportiert werden, also jetzt die ich kenne, ne, aber das gilt jetzt wirklich auch ja nicht nur für die westlichen Kulturen, sondern tatsächlich auch für, ich denke jetzt mal, arabische Länder oder
afrikanische
Länder, ne, dass Familienbeziehungen ja immer irgendwie einen sehr hohen Stellenwert
haben. Oh ja, ne? Das ist also mein dritter Punkt.
Genau, und das ist, aber ich wollte damit sagen, dass jetzt für mich als Amerikanist natürlich Darstellung von Familie, und klar, es gibt viel komplexe Darstellungen von Familie und so, im Fernsehen, in Romanen, im Theater, im Film und so weiter. Aber es ist natürlich doch immer so dieses, es gibt halt so ein doch immenses, zwanghaftes Hochhalten und Festhalten an Familie als irgendwie Ideal. Und da glaube ich, das ist dann teilweise bei all der sozusagen kulturellen Vehemenz, mit der sich mit Familie auseinandergesetzt wird, auch sozusagen in ihrer Komplexität, bleibt die Wichtigkeit immer die gleiche. Und das, glaube ich, führt natürlich dazu, dass man mit diesen ambivalenten und den ambigen Gefühlen, ne, gegenüber den eigenen Eltern, gegenüber den Geschwistern und so, und auch vielleicht manchmal sogar gegenüber den eigenen Kindern und so, ne, dass es damit schwer um ist zu gehen, weil man so das Gefühl hat, dieses kulturelle Erziehungsprogramm ist immer so, aber das müssen doch deine wichtigsten, deine liebsten, deine, ne, besten Menschen sein, sozusagen. Und dann, also ich glaube, mit dieser Spannung leben wir nahezu alle. Also weil es, glaube ich, nicht viele Familien schaffen, völlig blank zu ziehen und ehrlich zu sein, in dem Sinne, wie du das gesagt hast. Also ich kann mir kaum, also sozusagen Beziehungen, Familienbeziehungen vorstellen, wo halt Geschwister auch miteinander ehrlich sind in dem Punkt, dass sie sagen, ja, manchmal neide ich dir. Also es ist eine super schwierige Debatte. Man sieht das ja dann oft immer, ne, wenn es dann diese Finanz- und Rosenkriege gibt und sowas, ne? Also, oder auch zwischen Ehepartnern, wenn es diese Sorgerechtsstreit gibt. Wie viele Leute gehen in eine Ehe und sagen, bei uns wird das nicht passieren. Weißt du, selbst wenn wir uns auseinanderleben, dann läuft das bei uns glatt und so, wenn wir uns scheiden lassen, dann wir finden die super Einigung mit den Kindern und die wenigsten fucking schaffen es. Und das, glaube ich, hat halt, das ist diese Komplexität, oder diese Spannung, ne, zwischen hier müsste ich doch die komplette bedingungslose Liebe finden und
Genau.
so ein uneingeschränktes, weiß ich nicht, so ein Monogefühl, aber
Ja.
es ist nicht
So,
nur das.
genau so. Also jetzt bin ich ganz begeistert, weil wir haben das ja gar nicht abgesprochen. Wir haben
Nee.
ja nur
Wir haben nur
gesagt,
über
wir
die
reden über
Technik
Familie, ne?
gequatscht. Genau.
Und genau das ist jetzt der wichtige Punkt, den ich auch gemacht hätte und auch jetzt nochmal in meiner Formulierung deutlich machen will. Ich finde, wir kämpfen, jeder von uns und immer mal wieder, und zwar sein ganzes Leben lang, mit dem Mythos Familie. Ja? Der Mythos Familie besagt, der Kern eines individuellen Lebens hängt immer mit der Herkunft, aber auch mit der eigenen, sozusagen selber etablierten Familie zusammen. Und es ist das Allerwichtigste, dass diese Beziehungen zu Eltern, Geschwistern, Kindern und vielleicht auch noch Vettern und Cousinen und sowas, dass die funktionieren. Also dann, oder negativ formuliert, eine Freundschaft kann schon mal scheitern. Man kann sich schon mal von einem Partner trennen. Aber man wird doch nicht seine Schwestern oder seine Brüder oder gar seine Eltern ignorieren wollen oder mit denen brechen. Das ist sozusagen dann die Ursünde. Und dahinter steht so etwas wie, das kommt ja sozusagen als Klischee vor in bestimmten Filmen und Romanen über zum Beispiel südeuropäische Familien, nicht? Also die Familie ist das Wichtigste. Ja? Und das, glaube ich, wie du eben richtig gesagt hast, führt zu einer sehr, sehr existenziell belastenden Spannung, nämlich einerseits heißt das ja, das ist der höchste Wert, an dem kann man am grundsätzlichsten scheitern. Wenn man seine Familie nicht mehr richtig kultiviert, dann ist alles andere nur noch zweitrangig, ja? Und andererseits ist gerade Familie wegen dieser Nähe, in der sich diese Doppelgesichtigkeit artikuliert, eine besondere Herausforderung. Es ist also so etwas plakativ gesagt, kaum etwas so schwierig wie Familie richtig zu leben. Andererseits wird gesagt, aber das ist gerade das
Ja, das ist
Wichtigste.
das höchste Ideal,
Und deshalb meine ich, ist es ein wichtiges Thema.
ja.
Und ich glaube, dass viele Menschen gerade daran scheitern. Mhm. Also scheitern in nicht unbedingt dramatisch, aber dass sie sich selber enttäuschen, weil sie doch denken, ja, das müsste mir ja doch gelingen. Mhm. Ja, ich müsste doch zu meinen Kindern, zu meinen Enkeln, zu meinen Geschwistern ein Verhältnis haben, das sozusagen durch tiefste Freundschaft geprägt ist, mhm, und nur durch Freundschaft, also durch Vertrautheit, durch Verlässlichkeit und durch Vertrauen.
Und durch auch noch Innigkeit,
Zuneigung. Und Innigkeit, Zuneigung, sodass jedes Mal, wenn man der Schwester oder dem Bruder begegnet, wenn beide schon 40 oder darüber sind, das Herz aufgeht, ja, und man Sehnsucht nach den Eltern hat. Und ne? Und das, glaube ich, ist einfach nicht realistisch, und es ist deshalb nicht realistisch, weil diese Beziehungen so komplex sind. Mhm. Und weil man nirgendwo so verletzlich ist wie in engen Beziehungen. Je größer die Nähe ist, umso tiefer ist auch der Schmerz, der entsteht, wenn man eine Verletzung erlebt.
Ja, und du hast ja selber gesagt, also der Unterschied zu so Paarbeziehungen ist ja, dass man oft, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt zu viel Verletzung erlebt oder so, dann sagt man halt Adieu, oder irgendwer sagt Adieu. Oder, also auch das gelingt ja nicht allen, muss man dazu sagen.
Ja, ja.
Aber also jeder kennt ja auch Beziehungen, wo man so denkt, hätte mal irgendeiner Adieu gesagt oder nochmal. Ja. Aber so im Prinzip geht das. Und es müsste jetzt nicht als das ultimative Scheitern empfunden werden. Aber das ist genau was anderes, wenn man so, wenn man darauf blickt. Also, und ich glaube, das ist dann so. Die Frage ist halt eben, es gibt dann, glaube ich, andere Gemeinschaften, die das vielleicht dann auffangen können. Ne? Also manche finden dann, ich glaube, es ist ja oft das Motiv, wenn man sozusagen in der Familie diese Probleme erlebt hat oder vorfindet, dass manche dann zum Beispiel in religiösen, Gemeinschaften aufgehen. Und dann gibt es ja oft dieses Wort Sekte, was ja eigentlich auch nichts anderes heißt, als dass da quasi, oder oft sozusagen auf eine Ähnlichkeit und quasi familiäre Strukturen dann sich berufen wird. Oder halt sozusagen die klassische Figur des Workaholics oder so, ist ja auch oft jemand, also so in der Darstellung zumindest, der sich eben aus dem Scheitern des entweder Beziehungs- oder Familienlebens im Prinzip in die Arbeit flüchtet. Das ist dann aber auch immer schon quasi eine Diagnose, ne? Also das heißt ja auch Workaholic.
Ja, das ist ja eine Sucht.
Und das ist ja genau dieses, das sind halt die Leute, die dann im Prinzip ihr Leben, das Gelingen ihres Lebens nur dort finden. Und da sieht man eben, als unsere Gesellschaft auch das so sofort pathologisiert.
Ja.
Ohne dass ich das jetzt, also ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ohne dass ich das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise verteidige. Aber das ist interessant, dass es eben automatisch pathologisiert wird. Und ich finde halt eben schon auch die, weil es gibt sie zwar, diese Darstellung, aber also ich wünschte mir, du bist ja immer der das sagst, dieses Maßvolle. Man wünschte sich eigentlich eine etwas, eine Darstellung von Familie und Vorstellungen von Familie und auch ein Leben von Familie, also eine Lebenspraxis für Familienleben, die mehr Grau zulässt. Also die nicht so schwarz und weiß sein muss, weil ich habe das Gefühl, man kann ja auch einfach mal denken, ach, also es gibt vielleicht auch mal eine Lebensphase, wo man sich weniger nahe ist. Ne? Also zum Beispiel jetzt, ich sag jetzt einfach mal hier, mein Bruder und ich, wir sind uns immer nah geblieben.
Ja.
Ne? Und wir waren aber, also wir waren uns natürlich super nah als Kinder, weil Shoutout an den Erik, der ist halt einfach ein super cooler, großer Bruder gewesen, gerade so in der Zeit, wo es ja so diese Stereotype vom großen Bruder als gemeinen Übeltäter.
Ja, ja.
Ne? Also
gerade dem hat er gerade nicht entsprochen.
Dem hat er null entsprochen. Der war ja wirklich, er hat mich ja weinend durch Hotels getragen und so. Also der war ja immer für mich da und ist es ja auch immer noch. Aber trotzdem gab es dann Lebensphasen, wo halt auch klar war, dass man, dass so ein bisschen von dieser Magie dann mal verloren war. Ist dann, lässt sich dann aber auch wieder herstellen, ne? Glaube ich, aber, oder dass eben Distanzen, geografische Distanzen, also lebensweltliche Distanzen, also wer lebt in einer Paarbeziehung, wer ist noch Schüler und Teenager und wer ist schon Student und ambitioniert und so. Nur dass das natürlich einfach sozusagen, die Beziehungen sind eben auf diese Art und Weise komplex, dass sie dann auch, dass man diese Nähe und Distanz, die ist aber nicht absolut oder die muss nicht absolut sein. Und ich finde, da bräuchte es eigentlich eine allgemeine, also persönlich-individuelle Ehrlichkeit. Dann müsste man auch, glaube ich, nochmal komplett überlegen, ob es da nicht so auch Kommunikationsregister bräuchte. Also nochmal so, also dass wir uns auch dann, dass es sprachlich irgendwie einfacher ist, über diese Komplexität nachzudenken. Ja, und auch eben kulturell, ne? Dass nicht immer dieses Happy End ist nur Familie und dann wird alles geil, dass es damit aufhört, sondern und dann aber auch nicht immer nur dieses das andere Extrem, diese ganz krassen Familien, wo dann einer Psychopath ist
und
alle tyrannisiert und umbringt. Also das,
nee, das ist, also insofern greife ich gerne auf, was du sozusagen ironisch wieder eingeführt hast, nämlich die Rede von dem rechten Maß. Ich meine, man kann wirklich folgende Formulierung aus dieser Rede vom rechten Maß ableiten. Auch Familien sind nicht nur fragile und komplizierte, sondern auch sehr menschliche Einrichtungen. Und man darf auch da von sich selber und von den anderen nicht zu viel erwarten. Man muss in den Erwartungen an sich selber und in den Erwartungen an die anderen maßvoll sein. Also man darf nicht erwarten, dass man sozusagen aus diesen familiären Zusammenhängen nur Positives erfährt oder von sich selber erwarten, dass man da nur Positives empfindet und hineinspielt. Und insofern meine ich ja, du hast recht, eine große kulturelle und sozialpsychologische Leistung wäre schon vollbracht, wenn wir lernten, diese komplizierten und ambivalenten Beziehungen innerhalb von Familien ganz ehrlich und entspannt anzusprechen, statt wie das oft natürlich geschieht und auch schwer zu vermeiden ist unter den gegebenen Umständen, da immer sozusagen Verletztheiten und empfindet oder sozusagen Verletzungen selber produziert. Also ich glaube, dass es gibt eine Überempfindlichkeit bei der Thematisierung intrafamiliärer Komplikationen und Spannungen. Ja, und da müsste man einfach sagen, das ist natürlich. Es wäre geradezu unerklärlich, wenn es in diesen engen Beziehungen, die so durch wechselseitige Prägungen bestimmt sind, nicht kompliziert wäre. Mhm. Ich wollte noch einen Punkt aufgreifen, aber dann will ich meine lange Rede auch mal wieder beenden und dir wieder das Wort geben. Ich glaube, das Schwierige an einer positiven intrafamiliären Beziehung, die ich jetzt mal am Beispiel einer geschwisterlichen Beziehung erläutern möchte, besteht eben darin, dass wenn zwei Geschwister sich besonders nah sind, es besonders schwer ist, für einen eventuellen Partner von einem oder beiden sozusagen da entspannt mit umzugehen. Ja, also nehmen wir mal an, ich hätte eine besonders enge Beziehung zu meiner Schwester und heirate. Meine Schwester findet dann meine Frau eine Konkurrentin, mit der sie vorher nie was zu tun hatte, nicht? Also vorher war sie die Frau in der Generation, die zu mir gehört. Jetzt aber kommt meine Frau und dann entsteht da zwangsläufig ein Konkurrenzverhältnis. Ja, und dann wird die Sache komplex. Und mit jeder Person, die dazukommt, ja, wird es noch komplexer.
Naja, und du hast, genau, und du hast immer das Problem, und du hast immer das Problem, das ist ja auch dieses Bon-Mot, dass man sich ja Familie nicht aussucht.
Ah ja, also das ist noch ein wichtiger Punkt.
Ist natürlich so, also das gilt sowohl für die Leute, die zusammen aufwachsen, ne, die haben sich auch nicht ausgesucht, also die meistens ja nur die ErzeugerInnen sozusagen, ja, ne, oder die, also die Generation vorher, die, genau, müssen ja auch keine ErzeugerInnen sein, haben wir ja schon etabliert, können ja auch einfach Leute sein,
die zusammen leben.
Die zusammen leben und die halt, ja, zum Beispiel einfach, genau, eine andere Generation gegenüber sozusagen sich verantwortlich fühlen. So, und die haben sich ja im besten Fall hoffentlich irgendwie ausgesucht, also seien sie jetzt
für
ihren beruflichen Zwecken da, aber haben das gemacht. Und dann ist es aber so, alle anderen haben natürlich da kein Rede. Damit fängt das schon an.
Genau.
Das ist ja auch diese, oft für ältere Geschichte ja auch diese erste Kränkung.
Ja.
Ne, dass dann auch
da kommt noch einer.
Und dann ist es ja nicht nur jemand anders, das ist ja dann auch noch das Baby, das ist ja dann auch noch das neue Leben und.
Und das fordert besondere Zuwendung.
Und so weiter, ne? Das heißt, es geht nicht nur die Aufmerksamkeit, de facto wird geteilt, sondern es wandert ja also auch wirklich viel ab. Also macht es auch schon Sinn, dass diese geschwisterlichen Beziehungen so, so wichtig sind, oder die quasi geschwisterlichen Beziehungen, also diese intragenerationellen Beziehungen so wichtig sind. Und dann geht das natürlich weiter in dem Moment, wo dann besagte Personen dann auch noch ihrerseits sozusagen die Familie erweitern,
ja,
also über weitere Beziehungen.
Ja.
So, und dann ist es natürlich auch, die hat sich auch niemand ausgesucht meistens, außer die betroffene Person.
Genau,
ne?
Genau. Und da muss man dann lernen, damit zurechtzukommen.
Genau. Ja, genau. Und das ist natürlich oft für alle auch eine Herausforderung. Und es ist ja eben auch nachweislich so. Also diese Filme über die Schwiegermonster, ne? Also
ja.
Und so. Also.
Aber das hat ja schon was Parodistisches, ja? Also diese Schwiegermonster-Geschichte. Ich finde, wenn man sich da zu sehr drauf konzentriert, sieht man oder verliert man aus dem Blick, dass das für alle Beteiligten gilt. Also deshalb habe ich da ganz bewusst das mit der Schwester und dem Bruder und der Ehepartnerin.
Absolut richtig, weil auch das ist eine Schwiegermutter und das ist ja auch so ein problematisch gegendertes Konzept.
Ja, ne? Also ich finde, man soll einfach Folgendes ernst nehmen. Zuneigung ist immer auch leicht mit verschiedenen Varianten von Besitzansprüchen verbunden. Ja? Wenn man eine besondere Liebe zu einem Geschwister entwickelt, erwartet man auch von dieser Seite etwas Analoges. Und wenn dann jemand anders da auftaucht, so ähnlich wie bei einem jüngeren Geschwister, das dann geboren wird, nicht? Dann geht einem was verloren. Mhm. Ne? Nämlich diese Person kann nicht mehr all das, was sie vorher in die Schwester investiert hat, jetzt weiter investieren, ohne dass die Partnerin sozusagen zu kurz kommt.
Aber es ist auch, ich glaube, es ist ja auch so, das ist ja auch nicht mono. Also oft ist es ja, glaube ich, so, diese Momente sind dann eher so Katalysatoren für eben die Gleichzeitigkeit eben auch von Zuneigung und Abneigung, die ja auch immer schon diese Beziehung
genau prägt,
weil du das jetzt gerade so dargestellt hast, man ist sozusagen eindimensional verknallt quasi in den Bruder und erlebt dann so eine Kränkung, da ist jetzt jemand anders, aber ist ja nicht nur das, sondern es ist ein weiterer Moment, wo man nur sieht, ach, manches an dem finde ich auch richtig kacke,
zum Beispiel
seine PartnerInnen waren.
Ja, ja.
Also das meine ich damit, also das ist ja und das kann man, und da, wie redet man über sowas? Ne?
So ist
das. Also das ist halt super schwierig. Also sagt man, also würde man dann zu jemandem gehen und sagen, ja, ich glaube, meine Gefühle sind komplex dieser Person gegenüber und ich glaube, das hat bestimmt was damit zu tun, wie ich dir gegenüber empfinde und gleichzeitig aber auch was mit dieser Person und wie sie sich verhält oder so. Und das ist ja super, das könnte man ja eigentlich machen, aber das ist trotzdem super schwierig.
Das ist schwierig. Und zwar, weil es so, weil man mit der Erwartung verbunden, konfrontiert ist, dass man gerade in diesen innerfamiliären Dialogen besondere Sensibilität an den Tag legen muss und schon auf keinen Fall jemanden unnötig verletzen darf. Und das Risiko ist natürlich immer da, nicht? Und noch etwas hast du sehr richtig herausgehoben. Auch da muss ich jetzt natürlich das Ganze wieder philosophisch überhöhen und sagen, ja, Familie ist ein ganz besonders drastisches Beispiel dafür, dass das menschliche Leben nicht im Wesentlichen oder überwiegend aus eigenen Handlungen und Entscheidungen besteht, sondern zu einem sehr großen Teil auch aus dem, was wir Philosophen Widerfahrnisse nennen. Ne? Uns passiert das. Du wählst nicht deinen Bruder, sondern der passiert dir, ja. Deine Eltern passieren dir auch. Und übrigens auch, die Kinder passieren ja den Eltern. Nicht? Es ist ja nicht so, dass sie die sozusagen konstruieren, sondern das sind eigene Leben, die so oder so ausfallen können und zu denen man so oder so stehen kann, wenn die sich entwickeln. Und da bleibt auch immer die Ambivalenz, nicht? Weil da gibt es, also auch wieder so ein Klischee, ne? Also die Mutterliebe, ja. Die Mutterliebe, das Kind kann sein, wie es will. Es kann sich auch benehmen, wie es will, aber die Mutterliebe bleibt immer erhalten, nicht? Und wenn die Mutterliebe nicht erhalten bleibt, dann ist die Mutter irgendwie ein ganz schlimmer Vogel, nicht? Während man ernsthaft sagen müsste, ein Kind ist auch ein Widerfahrnis und das kann eine solche Herausforderung für Vater und Mutter und
Ja,
auch
tut mir leid.
Geschwister sein. Bitte?
Ja, ich sag, tut mir leid.
Ja. Du brauchst dich jetzt bei mir nicht zu entschuldigen, denn ich betrachte dich als ein positives
Ja, das
Widerfahrnis.
haben wir schon
Ja.
gehabt. Ja,
Ja, gut.
umgekehrt.
Auch über uns den anderen Sohn. Also das ist jetzt keine Klage. Das ist wirklich nur eine Beschreibung. Es soll heißen, wir sind nicht für die Familienkonstellationen verantwortlich, aber sie fordern uns in besonderer Weise heraus. Und das ist bes deshalb besonders tragisch, weil wir so wenig Einfluss darauf haben. Wir wählen das nicht, nicht? Diese Begegnungen passieren uns. Sie sind Widerfahrnisse. Dennoch muss ich sagen, ich sehe keine Alternative, nicht? Also man muss sehen, wir werden immer in solchen Konstellationen aufwachsen und leben. Und deshalb ist es wichtig, das auf eine andere, entspanntere Weise anzugehen, als das in unseren Kulturen, jedenfalls in den mir bekannten Kulturen, üblich ist.
Ja, man kann, also super schwer, glaube ich, also lebenspraktisch, ich meine, bin ich sowieso jetzt natürlich nicht der richtige Mann für, aber ich finde so lebenspraktisch klingt mir das auch nicht immer, aber es wäre natürlich, also wie bei so vielem, wenn man nicht alles so fucking serious betreiben würde, sondern alles auch mit so einem, also wenn man sagen würde, Familie ist eben auch ein kurioses Tier. So, und genauso ist man dann auch, also immer. Ich finde, das ist also übrigens auch was, was ich gelernt habe, ne? Also meine Ehe, muss man ja sagen, meine jetzt laufende Beziehung, wollte ich sagen, aber es
Das
klingt nicht gut.
ist
Ich
vielleicht
meine Ehe,
schlecht.
ich bin ja safe verheiratet. Also das, ja, irgendwie, da ist mir aufgefallen, was ich für ein kurioses Tier bin. Aber sozusagen, in der Gleichzeitigkeit, wie ich auch gemerkt habe, dieser andere Mensch, den ich sehr liebe, ist auch ein kurioses Tier. Also sozusagen, und zwar jeder sozusagen auf seine Art und Weise. Und das hat Gründe so, ne? Also, und die haben auch, also natürlich bei mir mit euch zu tun mit dem Erik und ja, also mit allem, was wir eben schon gesagt haben, ne? Und umgekehrt genauso, bei meiner Partnerin halt natürlich genauso. Und das ist natürlich, aber das muss man erstmal akzeptieren. Also für mich war das wirklich krass, also so, das war für mich erwachsen, denn ich weiß ja, das habe ich glaube ich schon mal gesagt in dem Podcast hier, ne, dass ich so weggekommen bin von diesem für mich geltenden Normalitätspostulat.
Nee, hast du also, doch noch nicht gesagt.
Also, dass ich immer so hatte, ich bin normal, meine Familie ist normal, das ist alles normal. So, ich bin ja normal aufgewachsen. Ja, ihr wart mal kurz getrennt, aber so, ne, suburban, Deutschland, Bildungsbürger, das war halt für mich die Normalität. Um dann halt aber zu checken, nee, nee, Alter, nix ist normal. Du bist einfach genauso kurios wie alle anderen auch. So, und, und man, also das ist, glaube ich, und da muss man dann eine gute Haltung zu entwickeln. Und das, finde ich, ist nach wie vor schwierig, ne? Also weil dann, also, ne, weil man ja nicht aus, man kann ja nicht aus der eigenen Haut, wie es so schön heißt. Aber trotzdem, ich beobachte mich jetzt immer öfter dabei, wie ich so im Prinzip innerlich, auch in angespanntesten Situationen, so über mich selber trotzdem lachen muss. Weil ich so denke, ey, du bist schon echt ein kurioses Tier. So, und das ist, glaube ich, so, das ist mir durch diese ganze Familien- und Beziehungskonstellation ist mir das echt nochmal bewusster geworden, so jetzt im mittleren Alter meines Lebens.
Also das finde ich jetzt eine wirklich erhellende Bemerkung von dir, die mir Anlass gibt, auch noch etwas über meine eigenen Selbstbeziehungen zu sagen. Eine schöne Formulierung ist das mit dem kuriosen Tier und mit der Etablierung der eigenen Person und der eigenen Lebensumstände als die Norm. Ja. Jetzt sage ich mal etwas forsch, da bist du einen Schritt weiser als ich. Ja. Also ich will das wie folgt erläutern. Ich in einem Punkt war das für mich nicht so schwierig, in diesem Sinne erwachsen zu werden, weil ich mich immer schon als ein kurioses Tier empfunden habe. Und das hatte damit zu tun, dass ich eben also von meinem Äußeren und von der ganzen Art, mich zu verhalten und wo ich Talente hatte und wo ich keine hatte, sehr früh schon in so eine Sonderlingrolle gedrängt wurde. Also habe ich mich in dem Sinne nie als sozusagen die Norm, sondern immer als die Abweichung, eher als den Sonderling betrachtet. Und daraus habe ich dann im Laufe der späteren Pubertät so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt, nämlich wenn ich schon so in Sachen sozialem Erfolg und in sportlichen Dingen nicht so eine große Nummer bin, da bin ich wenigstens intellektuell was wert, nicht? Und dann wurde ich dann also ein Musterschüler, nicht? In einer anderen Hinsicht, ja, das ist jetzt ein Wunderpunkt. In einer anderen Hinsicht fällt es mir immer sehr schwer, Lebensformen als die richtigen, die lebensdienlichen, die erfolgsversprechenden, die glücksverheißenden zu akzeptieren, die nicht in einem weiteren Sinne bürgerliche Grundstrukturen haben. Mhm. Ja, da habe ich wirklich eine Hemmung. Also da bleibt immer so etwas wie ein Normbewusstsein. Nicht was das Individuum betrifft. Nicht? Also ich betrachte mich schon immer als ein Kuriosum. Und wenn man Berufsphilosoph wird, dann hat man das gewissermaßen institutionalisiert. Ja, genau, ja. Da hat man gesagt, ja, guckt hier, ich bin ein Kuriosum, ich mache Philosophie und glaubt an euch, könnt damit Geld verdienen.
Ja,
nicht?
Ja, aber
klar. Und dann, was man dann so macht, und das gilt ja für dein Fach auch in gewisser Weise, das ist ja alles sehr speziell und damit kann man, darüber kann man sich nicht mit jedem erfolgreich unterhalten, wie zum Beispiel über Fußball oder übers Wetter. Aber da akzeptiere ich völlig meine individuelle Sonderlingrolle, kurioses Tier und sowas. Ja. Aber was sozusagen Alltagsleben, meine Vorstellung von Familienleben betrifft und sowas, da bin ich auf eine ganz mich sehr verblüffende Weise traditionalistisch. Ja. Da denke ich, ja, ich glaube, es ist ganz gut, zumindest in einem weiteren Sinne, bürgerliche Werte zu verwirklichen. Ja, jetzt ist mir das peinlich, aber das habe ich jetzt gesagt und dazu stehe ich auch.
Sehr gut. Ja, ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Oder hast du noch was?
Es ist natürlich, jetzt muss ich darüber nachdenken, ob ich heute Nacht überhaupt noch schlafen kann, nachdem ich jetzt hier in einem Podcast gesagt habe, ich vertrete hier die bürgerlichen Werte.
Aber in Bezug auf das Glücksversprechen ist ja da so eine, verstehe ich das schon, ne? weil es ja diese gesellschaftlichen Zwänge gibt, weil es sozusagen diese kulturellen Programme gibt, ne? Es ist ja immer noch, also man kann das, also klar ist es für eine Transperson ein Glück, wenn sie ihr Leben auf eine Art und Weise jetzt leben kann, ja, kultivieren kann, wie sie das vielleicht nicht von Anfang an konnte. Also
ja, sozusagen, ja, 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 das ist eben aber auch das Schwierige
dabei. Aber das gleichzeitig ist natürlich so, in der Gesellschaft ist das natürlich trotzdem immer, wir leben in einer heteronormativen, patriarchalen Gesellschaft und das tun wir auch wahrscheinlich noch auf Jahre, Jahrzehnte und so weiter, ist das natürlich mit etwas verbunden. Nämlich,
es ist schwieriger.
Es ist eine Abweichung von einer gesellschaftlich etablierten Norm. Wir arbeiten jetzt daran, dass das nicht mehr so ist oder dass das zumindest keine Rolle mehr spielt. Aber das geht ja auch immer noch. Es geht ja selbst für Leute mit einer anderen Hautfarbe in Deutschland.
Ja, ja, ja.
Ist ja egal, ob die deutsch sind oder nicht. Das Leben dieser Menschen
ist anders.
Und,
ja, ja, das ist, sehe ich
auch. Ne, und insofern, also in Bezug darauf ist es ja, also es wäre ja naiv zu sagen, es ist ja sozusagen diese naive Idee des Colorblindness zu sagen, naja, nee, Farbe und so, das sehen wir ja doch alles gar nicht mit, ob jetzt trans oder nicht oder so. Natürlich, in dem Moment, wo das sichtbar ist, entwickelt das gesellschaftlich auch eine Rolle. Und das macht natürlich, das bedarf dann schon sozusagen psychischer, besonders psychischer Stärke, ne, und so weiter, dann diese Momente auch, die zusätzlich zum ja eh schon nicht so einfachen Leben aller Leute noch dazu kommen, dann auch noch zu überstehen, dafür auch noch die Kraft aufzubringen. Und insofern, das kann man ja schon so sagen. Also ich glaube, aber es ist dann eben die Frage, ob man es trotzdem toleriert oder nicht. Und und da bist du ja eigentlich, sag ich mal, ein Meister drin, dass du da. Das kannst du ja.
Und ja, auch ehrlichen Herzens.
Genau.
Also, verstehst du, was ich sagen wollte ist, ich glaube, es ist jedenfalls für einen Menschen wie mich leichter, ein glücksversprechendes Leben zu führen, wenn ich mich sozusagen in diesen bürgerlichen Wertskalen aufhalte. Andererseits bin ich immer sehr bemüht gewesen, offen zu sein gegenüber Leuten, die aus ihren eigenen Prägungen heraus dazu keinen leichten Zugang haben. Und ich würde mich immer bemühen, diesen Zugang zu erleichtern. Ja, aber tatsächlich, ja, aber sagen wir mal, ich bin für mich selber froh, dass ich diese Komplikationen nicht habe, dass es mir für mich, dass es wegen meiner Entwicklung mal so gewesen ist, ich passte irgendwie in die bürgerlichen Schemata, ja, dass es auch ein Widerfahren ist.
Ja, für Tony rappt ja auch, sagt ja auch hier, wo sind meine Privilegien, puh, sind noch da, ne?
Ja.
Also, ja, also, und das, aber das hat damit was zu tun und, ja, aber ich glaube, wie gesagt,
wir sind auch am Ende. Ja, wir sind total fertig. Also ich bin jetzt sozusagen über mich selber erschüttert.
Nee, brauchst du nicht sein. Ich fand das jetzt, ja, und ich meine, ja, also solange Bürgerlichkeit Ist ein eigenes Thema. Reden wir mal über bürgerlich, über die Bourgeoisie. Machen wir mal eine Art marxistischen Podcast.
Ja, ne, pass auf. Dann würde ich diesen zukünftigen Podcast unter den Filmtitel stellen: Der diskrete Charme der Bourgeoisie.
Oh, stark.
Ja? Ja, das ist nicht von mir.
Ja,
Na. Okay, also.
In dem Sinne,
in
Leute.
dem Sinne, wir haben euch wieder vollgelabert, aber mir hat Spaß gemacht.
Musste sein. Bis dann.